Der Ölpreis springt, die Fed zögert und Big Tech investiert Rekordsummen. Wir fragen nach bei Dr. Martin Lück, dem Geschäftsführer von MacroMonkey, Chefanlagestratege bei Franklin Templeton, ob Anleger die Bruchstellen an den Finanzmärkten derzeit unterschätzen. Schönen guten Tag, Herr Lück.
Hallo, Herr Kerscher.
Herr Lück, diesen Sommer, der ist geprägt von Iran-Konflikt, Inflation und KI-Investition. Welchen diesen drei Treiber unterschätzt der Markt denn derzeit am stärksten?
Das ist ganz schwer zu sagen, weil es über den ganzen Sommer Unsicherheiten an allen Enden gegeben hat. Wie Sie richtig sagen, die KI-Investitionen sind zunehmend in Frage gestellt worden, auch nach dem SpaceX-Börsengang und exzessiven Bewertungen, die wir gesehen haben, enormen Investitionssummen bei den KI-Firmen. Und das hat dazu geführt, dass wir im Sommer auch so eine Art Rotation bekommen haben, raus aus Tech und rein in andere Sektoren. Ob das anhält, wird sehr damit zusammenhängen, wie Investoren die Aussichten von KI und damit auch die Rentabilität der Investitionen einschätzen. Der Iran-Konflikt ist keineswegs zu Ende. Im Gegenteil, wir haben jetzt gerade Richtung Ende Juli gesehen, dass ein zweiter Krisenherd praktisch dazukommt, nämlich Bab al-Mandab, die Meerenge, die aus dem Roten Meer hinaus in den Indischen Ozean führt, wird jetzt von den Houthi-Rebellen beschossen bzw. bedroht, und das verlangsamt und verteuert den Öltransport, der bisher über die Ost-West-Pipeline durch Saudi-Arabien gekommen ist. Und natürlich braucht das die Weltwirtschaft im Moment überhaupt nicht bei der steigenden Inflation. Und damit sind wir beim Thema, was macht die Fed mit dieser steigenden Inflation? Immer schwerer zu lesen, die US-Notenbank, die wichtigste der Welt, weil dort ein neuer Chairman, ein neuer Vorsitzender am Werk ist, der ganz gezielt die Märkte auch im Unklaren lassen will darüber, was er tut. Deshalb, wir gehen mit mehr Unsicherheit in diesen Rest des Jahres, ist ja keine Jahreshälfte mehr, in den Rest des Jahres, als wir am Anfang des Jahres hineingegangen sind. Dann kam natürlich der Iran-Konflikt dazu. Und jetzt mit diesem Szenario, das wir im Moment haben, drei große Unbekannte, ist die Sache für Investoren nicht leichter geworden.
Ja, wollen wir uns diese Sachen doch mal vielleicht nacheinander noch ein bisschen genauer angucken. Schauen wir vielleicht erstmal auf den Ölpreis. Der Ölpreis der Sorte Brent schwankte im Juli, allein im Juli, zwischen 72 und 102 US-Dollar. Wie viel davon war denn reale Knappheit und wie viel politische Risikoprämie?
So, reale Knappheit ist bis auf ganz wenige Ausnahmen bisher gar nicht feststellbar in größerem Rahmen, weil ja auch trotz der Sperrung der Straße von Hormuz noch ein großer Teil der Ölproduktion aus dem Persischen Golf rausgekommen ist, eben über die genannte Ost-West-Pipeline durch Saudi-Arabien, beispielsweise auch durch eine Pipeline, die etwa 2 Millionen Barrel am Tag transportieren kann, die durch die Vereinigten Arabischen Emirate geht. Also da ist durchaus ein großer Teil von diesen 15 bis 20 Millionen Barrel, die vor dem Iran-Konflikt da regelmäßig rausgekommen sind, auch noch in die Ölmärkte gelangt. Das heißt, es war größtenteils Erwartung. Es war größtenteils die Erwartung, die Angst vor Knappheit, die den Ölpreis dann in die Höhe getrieben hat. Und wenn immer es dann Entspannung gegeben hat, dann konnte man sehen, ist der Ölpreis auch relativ schnell gleich wieder runtergekommen. Insofern, weil diese Unsicherheiten sich nicht auflösen werden, ich habe eben die Meerenge am Roten Meer erwähnt, die jetzt noch dazukommt. Das heißt, im Grunde geht die ganze Geschichte jetzt in die nächste Runde und wir können fast mit Sicherheit davon ausgehen, dass es über die nächsten Monate auch weiter große Schwankungen, Volatilität in einem extremen Maß, wie Sie sie ansprechen, weitergeben wird.
Lassen wir uns dann auch mal auf die USA und die Federal Reserve, die Inflation in den USA schauen. Dort ist es ja so, die US-Kerninflation, die fiel auf 2,6%, während die Gesamtinflation bei 3,5% lag. Welches Signal sollte die Fed denn Ihrer Ansicht nach stärker gewichten?
Naja, man sieht eben schon, dass die gesamte Inflation eindeutig hier auch die Energiepreise beinhaltet, während die Kerninflation das ja explizit nicht tut. Die rechnen die Energiepreise raus und entwickelt sich damit deutlich sanfter. Was aber wichtig ist, ist ein trotzdem wichtiges Inflationsmaß für die Fed, weil da natürlich die Gefahr von Zweitrundeneffekten drinsteckt. Grundsätzlich sollte eine Zentralbank eigentlich eher auf die Kerninflationsrate achten, weil die sehr stark von den Löhnen und von den Dienstleistungspreisen beeinflusst wird. Und erst wenn die nachhaltig steigen, dann droht wirklich sich die Inflation zu verfestigen. Und dann sollte eine Zentralbank auch reagieren. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, wenn sich die Headline-Inflation, also die Gesamtinflationszahl, die im Moment 3,5% beträgt, wenn die sich verfestigt, wenn jetzt beispielsweise der Ölpreis, Energiepreise, auch andere Güter, wo Knappheiten herrschen, wenn wir an Düngemittel etwa denken, wenn die sich diese Preise weiter hoch halten, dann wachsen Inflationseffekte ja auch über ein Jahr hinaus und verfestigen sich. Und das ist ein negativer Effekt. Also für die Zentralbank sind beide Größen wichtiger, vielleicht die Kerninflation noch ein wenig mehr. Aber im Moment ist es so, dass die Fed keine der beiden Größen aus dem Auge lassen kann.
Sie äußern ja in Ihrer jüngsten Kolumne Makro Monday, den Verdacht, dass US-Präsident Trump ein kommerzielles Interesse an den Kursschwankungen habe. Welche belastbaren Belege tragen denn diesen Vorwurf?
Ja, das ist hauptsächlich, das belegen kann man das eigentlich gar nicht und auch nicht nachweisen. Das ist eine im Zweifel strafrechtlich relevante Anschuldigung, die ich damit erheben würde. Ich sage also nur, dass der Verdacht nahe liegt und das ist ohne Zweifel gegeben. Der Punkt ist der, dass es ja doch immer wieder Evidenz gegeben hat, ja, dass es verdächtig hohe Umsätze gegeben hat in bestimmten Kontrakten, genau kurz vor dem Trump etwas auf seinem Social Media Account gepostet hat. Und das lässt doch sehr stark vermuten, dass er damit absichtlich auch nicht vielleicht die Kurse absichtlich treibt, aber dann doch von diesen Kursreaktionen, die daraufhin erfolgen, in irgendeiner Weise profitiert oder Friends and Family davon profitieren lässt. Also sagen wir es mal so, und das ist auch ganz neutral, dass die Indizien doch darauf hindeuten, dass der Verdacht des Insiderhandels naheliegen könnte.
Dann lassen wir uns auch noch mal auf die gewaltigen Investitionen in das Thema künstliche Intelligenz schauen. Da gibt es eine Analystenschätzung, die besagt 697 Milliarden US-Dollar. Zugleich wachsen Cloud-Umsätze, Gewinne. Ab welchem Punkt wird denn ein solcher KI-Boom zur Kapitalvernichtung?
Ja, das in dem Moment, wo vielleicht sichtbar wird, dass dort im Grunde viel zu viel Wettbewerb ist, um einen derart großen Kuchen nachhaltig zu füttern und dass alle etwas davon abbekommen. Es ist ja so, dass jetzt schon bei den vergleichbaren Chatbots mehrere Anbieter unterwegs sind, die relativ ähnliche Geschäftsmodelle anbieten. Hier geht es natürlich aber auch darum, Rechenleistung bereitzustellen. Das ist ja übrigens auch eins der Geschäftsmodelle von SpaceX, die extrem hoch bewertet im Börsengang da abgebildet wurden. Und deshalb stellen sich Investoren zunehmend die Frage, ob sich diese enormen Investitionen, Sie haben es angesprochen, mehrere hundert Milliarden Dollar, ob die sich amortisieren werden oder ob das letzten Endes Investitionen sind, die nie diese Erträge erwirtschaften werden, die man sich davon verspricht und damit abgeschrieben werden müssten. Bisher haben die großen Tech-Unternehmen, vor allen Dingen die KI-Unternehmen, größtenteils aus Cashflow ihre Investitionen tätigen können. Das ist jetzt seit etwa einem Jahr nicht mehr der Fall. Da werden zunehmend eben auch die Kapitalmärkte in Anspruch genommen, Bankdarlehen aufgenommen. Das heißt, wir arbeiten mit Schulden. Diese Unternehmen verschulden sich, die Cashflows trocknen aus. Und das ist etwas, was Unternehmen dann wesentlich stärker exponiert. Und Investoren schauen auf solche Unternehmen ganz anders als solche, die genug Cashflow produzieren, um aus diesem Cashflow dann in die Zukunft zu investieren. Das heißt, das Geschäftsmodell und die Art, wie Investoren draufschauen, verändert sich gerade.
Wenn, um jetzt mal einen Blick in die Zukunft zu werfen, Herr Lück, ne, wenn Ölpreis und langfristige Renditen weiter beide steigen, wie ließe sich das denn für Anleger in einem ausgewogenen Portfolio am besten abbilden?
Ja, das lässt sich zum Beispiel so abbilden, indem man wirklich um Anleihen wahrscheinlich einen Bogen macht. Es sei denn, man nimmt sie als reine Einkommensquelle und hält sie bis zur Fälligkeit. Denn es kann durchaus sein, wenn ich jetzt zum Beispiel eine amerikanische Staatsanleihe kaufe oder eine Unternehmensanleihe auch und die Zinsen steigen zwischenzeitlich weiter, dann wird ja meine Anleihe selbst weniger wert. Das heißt, ich muss mit Investitionen in Anleihen zunehmend vorsichtig sein. Ich muss sicherlich auch mit Investitionen in Aktien zunehmend vorsichtig sein, eben weil, wir haben es besprochen, teilweise die Bewertungen sehr hoch gegangen sind. Und dann muss ich eben versuchen, in Bereiche und vielleicht auch in Regionen heraus zu diversifizieren, in denen die Bewertungen noch nicht so hoch sind und in denen ich eventuell weniger Risiko habe, von einer negativen Geschäftsentwicklung überrascht zu werden. Und drittens, man sollte sich natürlich auch über die Anlageklassen hinaus breit aufstellen. In einem solchen Szenario, wie wir es im Moment erleben, abhalten allenthalben an allen möglichen Stellen, Rohstoffe, haben wir gesehen, Öl, Düngemittel haben wir hier genannt, andere kommen noch dazu. Wir haben wahrscheinlich einen sehr starken El Niño in diesem Jahr, das spricht auch für zunehmende Rohstoffknappheiten. Und das ist eventuell auch eine gute Idee, den Anteil von Rohstoffinvestments im Portfolio zu erhöhen, wenn auch nur temporär. Da muss man einfach opportunistisch agieren und eventuell die taktische Anlageallokation entsprechend anpassen.
Ist zwar noch nicht vorbei, aber wir haben schon einen ersten Sommerrückblick auf die internationalen Finanzmärkte gewagt, und zwar mit Dr. Martin Lück, dem Geschäftsführer von MacroMonkey und Chefanlagestratege bei Franklin Templeton. Vielen Dank für diesen Rückblick, Herr Lück.
Danke Ihnen, Herr Kerscher.